Es ist Freitagabend um 8 Uhr. Willkommen zum Leseort, der bewährten Literaturshow auf Radio Lora. Im Quartett mit dabei sind Eva Schlesinger, Robert Czerny, Simon Fellmann und mein Name ist Alain Morin. Jetzt wollen wir vorstellen und kontrovers diskutieren. Live-Album vom Schriftsteller, Journalist und sogenannten Popliterat Benjamin von Stuckrad-Barre. Erschienen ist das Buch im Kiepenheuer und Witsch Verlag 1999. Die Erzählung Live-Album lässt sich nicht besprechen, ohne auf ein paar literarische und gesellschaftliche Schlagwörter aus den 90er Jahren zurückzugreifen. Zum Beispiel ist 1991 ein Buch unter dem Titel Generation X erschienen. Der Autor Douglas Kaplan thematisiert seine in den 60er und 70er Jahren geborene Generation. Generation X steht für einen Konsumwahn abgestoßene Bewegung. Sie kritisiert die Wohlstandsgesellschaft der älteren Generation, wo Statussymbol, Karriere und Sicherheit eine tragende Rolle spielen. Eine Generation, wo Zitat mit 30 stirbt, um mit 70 begraben zu werden. Im deutschsprachigen Raum hat sich Ende 90er Jahre eine ähnliche Strömung unter dem Begriff Popliteratur ziemlich gut verkauft, die in eine ähnliche Richtung zieht. Themen sind Musik, Drogen, TV und Lifestyle. Ähnlich wie bei der Generation X hat sie einen subversiven Grundcharakter, der kritisch am Lack vom gutbürgerlichen Mittelstand kratzt, inklusive der Alt-68er. Top-Literate hinterfragen die bestehende Ordnung, aber nur so lange, dass die Unterhaltung nicht darunter leidet. Als herausragende Persönlichkeit aus dieser Szene gilt Stuckrad-Barre, zusammen mit anderen Autoren, zum Beispiel seinem Freund Christian Kracht. Im vorliegenden Buch kommt es mit ihm zu einer ziemlich heiteren Doppellesung. Mehr dazu später. Der Benjamin von Stuckrad-Barre ist 1975 in Bremen geboren und sie 1993 freien Autor, Journalist und in erster Linie ein ausgewaschener Medienprofi. Er hat für Harald Schmidt Gags produziert, für Musikheftli geschaffen, ist in der Redaktion von der ARD wie auch im MTV tätig gewesen und hat 1998 seinen ersten Roman veröffentlicht. Solo-Album ist der Titel und das Buch, das wir heute in der Runde diskutieren, ist das Produkt von der anschliessenden Lesereise, die er quer durch Deutschland unternommen hat. Um was geht es im Live-Album? Eigentlich um wenig. Der Stuckrad-Barre schildert Eindrücke, Erlebnisse und Beobachtung von seiner ersten Tour als Jungautor mit seinem Erstlingswerk. Ein Mix aus Berichterstattung, bissigen Gesellschaftssatire, wo man nie weiss, wo die Realität aufhört und die Fiktion ihren freien Lauf nimmt. Jedes Kapitel ist ein Leseabend oder eine Show, wie er selber nennt, die seiner umtriebigen Agentin organisiert. Tatort Nummer 1 auf der Tour ist in Kinderbuchecke in einer Gemeindebibliothek mit einer Horde Neunjährigen. Der Charakter vom Anlass ist nicht mehr weit vom Kindergeburtstag entfernt. Dafür gibt er rekordmäßig viel Autogramm und auch Fragen aus dem Publikum, was wollen sie später mal werden, schliessen auf eine aufgeweckte und interessante Hörerschaft. Weiter geht es am nächsten Tag in die Grossstadt. Es gibt eine Lesung vor vollem Haus. Eine richtige Bühne und ein urbanes, kritisches Publikum. Er gibt im Vorfeld ein erstes Fernsehinterview. Die Nervosität hätte ich mir für wichtigere Gelegenheiten sparen können. Die Fernsehtante und ihr Team kamen, stellten einen Gummibaum neben eine Stehlampe, dazwischen einen Sessel für mich, das war auch schon mit der Kulisse, und dann musste ich mein Buch in die Hand nehmen und erdulden, wie es ist, wenn Kultur im Fernsehen von Frauen bearbeitet wird, die sich nicht für nichts interessieren, aber prima aussehen, weshalb sie auch den Job gekriegt haben. Die Frau sagte in jeder Hinsicht aus dem Hof heraus, so, ich habe das Buch gar nicht gelesen, aber soll ja ganz wichtig sein, ganz witzig sein. Sag mal einfach was so zur Stadt und zu dir und wieso du schreibst und was du dir in Zukunft vorstellst. Nicht länger als 2 Minuten und schön mich angucken dabei, nicht in die Kamera, also nicht länger als 2 Minuten, nicht zu lange Sätze und ruhig ein bisschen was Freches. Die Lesung wird ein voller Erfolg, die Leute sind begeistert. Am Büchertisch wird im Akkord verkauft und es drängt sich auf, die Gage ins Nachtleben zu investieren. Weiter als über die Hotelbar raus schafft es aber doch nicht. Der nächste Tag und die weiteren Stationen von der Tour folgen dann einem ziemlich ähnlichen Tagesablauf. Lange Fahrten in Intercity-Züge, einchecken in schäbigen Unterkünften, schöne Hotels sind für Stars reserviert. Interviews mit Lokalzeitungen und Presseschau von Lesungskritiken von der Agentin zugefasst. Zum Alltag gehört auch, dass es sich ab allem und jedem nervt. Gelegenheiten dazu gibt es genug. Zum Beispiel über rülpsende Zugspassagiere, die ihren Lunch aus dem Tupperware essen, über krampfhaft lustige Buchhändlerinnen, über die immer gleichen und stereotypen Journalistenfragen und natürlich über lausige Lesungen mit schlechtem Publikum, wie zum Beispiel am Strassenfest, wo mehr Lärm als etwas anderes produziert wird und die Zuschauer ein komplettes Eigenleben führen. In einem abenteuerlichen Leben von einem Popliterat fehlt natürlich auch Sex und Drugs nicht. Man ist ein Star und es richtet sich nach dem Lifestyle fernab von bürgerlicher Bitterkeit. Da gibt es zum Beispiel Flässig im Studentenwohnheim mit anständigem Konsum von Rotwein schon im Vorfeld, einer anschliessenden DJ-Einlage und einem nächtlichen Zeitvertrieb mit einer Gruppe im Nachhinein. Deftig ist auch die Doppellesung mit dem Kollegen Christian Kracht, der vor, während und nach dem Auftritt massenhaft Kokain und andere ungeklärte Substanzen konsumiert werden. Die Lesung wird ein Feuerwerk von Eiffel und Schabernack, alles in rasantem Tempo und mit einem aufpeitschten Publikum, so jedenfalls die Wahrnehmung der Akteure. Ins gleiche Kapitel fällt auch die Spritzfahrt mit einer Horde pubertierender Teenager-Mädchen nach einem Auftritt in einer Gesamtschule. Das Abhängen mit Lösungsmitteln sniffen, sniffende Möchtegern-Punks mit Sporttaschen voller Bier und vortretenden Joints rundet den Abend ab. Doch schon ab der 8. Show zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen. Saufen, Kiffen, Koksen, all das in der Latspuren. Dazu kommt eine wohlgepflegte Essstörung, anscheinend auch bei Männern heutzutage nichts mehr Aussergewöhnliches. Orientierungsloses und nervöses Umgeistern und blutunterlaufene Augen am arbeitsfreien Tag zeugen von Absturztendenzen. Wir fuhren eine ganze Weile und ich wurde natürlich müde vom Vorabend und müde einfach von dieser Rock'n'Roll-Scheiße, auf die auch eine Lesereise hinauslief. Hinauslaufen musste, man ist ja auch kein Vertreter, der frisch gewaschen jeden Tag in einer anderen Stadt seinen Musterkoffer auspackt und die besten Witze und Wortreihen vorträgt, der weiß, wo gelacht wird, wo er langsamer lesen muss, wo blättern. Und auch kein Bescheidwisser, der durch diesen Texthief bald glaubt, die Leute zu kennen, das Leben verstanden zu haben, der nicht mehr mitmachen muss, um das Werk voranzutreiben, der lieber mitschreibt, wie andere vom Trinken erzählen, als selbst zu trinken. Weiterzureisen, ohne den jeweiligen Ort erforscht zu haben, schien mir fahrlässig und deprimierend. Abends zu trinken und sich auf die Suche nach irgendetwas zu begeben, ohne Uhr und mit etwas Geld, das war natürlich auch deprimierend. Aber es fühlt sich besser an. Die Depression folgt dem Überschwung, also hat eine klare Ursache. Unser Autor wirkt dünnhütig und gereizt. Er behandelt seine Zuhörer von oben herab und lästert unaufhaltsam über seine Auftraggeber. Eine Überdosis LSD vor dem letzten Auftritt in einer Kulturfabrik mit Bühne, Clinchbühne und einem ganzen Kulturpack sind das Ende der Tour. Anschliessend geht Zeit zu, wo das Leben von unserem Popstar wieder vertraute Züge annimmt. Waschen, putzen, Pflanzen gießen. Let me entertain you. Die Message, geschrieben in grossen Lettern auf der ersten Seite, steckt Erwartungen als Buch ab. Die Anekdoten und Gedankenfetzen, sprunghaft strukturiert, erzählt das Leben vom Popliterat auf Lesetour. Mal bissig und messerscharf in der Analyse, zum Beispiel zum Kulturbetrieb und der Frankfurter Buchmesse, mal aber auch gesucht und langfädig. Der Übergang von der feinen, humorvollen Ironie zum hämischen Zynismus auf Kosten vom einfachen Literaturfan in einer Vorstadtbuchhandlung ist fließend. Im Internetblog wird der Stück Rapare deshalb gern auch als Mr. Grosskotz bezeichnet. Trotzdem, das Buch schildert packend die Suche nach Anerkennung vom Schriftsteller für geleistete Arbeit eben gerade in dem verhassten und vom Stück Rapare verhöhnten Kulturkarussell. Mein Fazit ist, das Live-Album schwankt zwischen Originalität und Belanglosigkeit. Zum Beispiel sind seine Beobachtungen während der endlosen Zugfahrten ziemlich einschläfernd. Auch der gefakte Flug mit lauter deutscher Promis wirkt unglaublich künstlich und aufgesetzt. Das Leben auf der Tournee ist eben auch geprägt von Routine und Alltag und lässt sich auch mit eingestreuter Fiktion nicht unterhaltsamer erscheinen. Mich hat das Lesen vom Live-Album als Zeppel vor einem TV erinnert, wo man trotz viel Nonsens eigentlich nicht schlecht unterhalten wird und man meistens nicht fertig bringt, zur Zeit abzustellen. Wir sind wieder zurück mit dem Leseort, der Literaturshow auf Radio Lora. Eva, Stück Rapare, Jahrgang 75, entspricht exakt unserer Generation. Wie gross ist der Wiedererkennungswert von dir?
Er sieht gut aus, der Typ. Sehr attraktiv, vom Fötterli. Aber es ist so ein arrogantes Arschloch. Nein, es ist wirklich ein furchtbares Buch. Also es ist eine Qual von der ersten bis zur letzten Seite. Es fühlt sich an, wie wenn man sich durch einen höchst langweiligen Blog muss durchlesen, wo irgend so ein selbstverliebter Ego-Darsteller schreibt über sein Leben, wo mich nicht ein Witzelchen von interessiert.
Also du fühlst dich jetzt nicht vertreten von dieser Generation, von dieser Schriftstellergeneration?
Nein, ich fühle mich überhaupt nicht vertreten von dem Typ. Ich hoffe, ich habe doch einiges Spannendes schon erlebt und muss nicht die Leute belästigen mit irgendeiner tagebuchartigen Veröffentlichung von irgendeiner Reise, die ich schon gemacht habe. Ich gehöre auch nicht zu denen, die Massenmail schreibt, wenn sie auf Reisen geht und allen jeden Tag schreibt, was ich alles für tolle Sachen erlebt habe. Nein. Ich fühle mich nicht vertreten.
Das klare Statement, Robert Czerny, fühlst du dich angesprochen?
Ja, ich muss jetzt so ein bisschen ausholen. Das ist mein erster Eindruck, als ich das Buch angefangen habe zu lesen. Was ist das für ein Typ? Muss ich mir jetzt das wirklich antun, über 240 Seiten lang? Aber Es ist teilweise auch unterhaltend, teilweise muss man schmunzeln, teilweise hat es witzige Passagen, manchmal hat es auch extrem langweilige Passagen. Wenn man aber so wie einen Schritt zurück macht von dem Buch und das einfach so mal einfach als so im Raum stehen lässt und als irgendein Produkt von jetzt eben dieser Pop-Generation oder was auch immer anschaut, finde ich es irgendwo noch spannend, weil das beschreibt schon ein bisschen die No Future ist schon so ein rechts abgelutschtes Wort. Das beschreibt so ein bisschen die Konsumgeneration. Man hat keine wirkliche Hoffnung. Es gibt keine lässige Revolutionen mehr. Es gibt ja nicht mehr zum Kämpfen, sondern es geht eigentlich nur noch um Unterhaltung. Es geht um sich Fun haben, viel Fun, viel Drogen konsumieren. Die tatsächlich so Suche nach den tatsächlichen Inhalten, das ist quasi alles so immer wieder ein, sich selber zitieren und man zitiert nur noch und es ist nichts Neues rum. Und es ist so ein bisschen die Hilflosigkeit spüre ich dann doch teilweise aus der Zwischenzeit aus dem Buch raus.
Simon?
Ja, ich meine, natürlich ganz viel Wiedererkennungseffekt. Also ich habe mich gerade zurückversetzt gefühlt in die 90er, oder? Wo wir ganz ähnlich abgegangen sind. Er hat sich Spaß beiseite. Zum Glück, oder vielleicht leider, habe ich die 90er natürlich total verschlafen. Ja, du hast ein paar sehr frivoles Buch beschert. Und ich habe zuerst auch gedacht, Jesus Gott, das ist ja wirklich unter der Gürtellinie und total schwach. Aber schlussendlich, so ab der Seite 50, kann ich mich sehr amüsieren. Und jetzt zum Schluss muss ich wirklich sagen, das ist also sehr unterhaltsames, auch nicht so ein Intelligenzbuch. Und es hat ein gutes Gespür für Situationen, für Stimmungen, für irgendwelche Leute zu karikieren. Also das hat wirklich total köstlich gemacht. Also das hat wirklich einiges Talent. Was mir durchsetzt, das mit dem Zepp hat mir recht gut und so gesagt hast, es sei für dich so wie ein Zepp ein Abend und die Durchzepper im Fernsehprogramm ist mir auch so gegangen. Also mir hätte ein bisschen, mir ist ein bisschen zuerst ein Geplätscher gewesen und mir hätte so ein bisschen die Story gefällt, der Höhepunkt, irgendwie die Verdichtung, das habe ich nicht so als Mangel empfunden. Aber, das ist ein lustiges Buch.
Gut, klares Statement. Der ganze Betrieb um die Popliterat ist ein riesen Tamtam. Also da gibt es Bücher, aber Bücher spielen eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Es gibt viele Zeitungsartikel, es gibt Fernsehshows, es gibt Radioshows. Wir sind jetzt in Literatur gekommen. Uns interessiert ja die Literatur und die Popliterat bezeichnet sich als Schriftsteller. Ist denn das geschriebene Wort Literatur Nebensache? Robert?
Ja, es ist so etwas Ähnliches wie mit Popstar, mit dieser Sendung, oder? Wo man so ein bisschen Sterne sucht und die dann mit denen coacht und man kann allem so ein bisschen teilhaben. Also, er hat ja zum Beispiel, es gibt ja noch andere, ich glaube, es ist eine Aufnahme, also ein Film über ihn, wo er ja aktiv dann schön kann an seinem Drogenentzug teilhaben. Also, man nimmt immer so ein bisschen am Werdegang von diesen Künstlern hautnah, sehr exhibitionistisch teil. Ja, das ist irgendwie so. In dieser Medienlandschaft funktioniert das so. Man ist sehr viel Voyeurismus dabei, sehr viel, und es gibt Leute, die machen das. Gehen sehr schnell ein bisschen zu Grund, aber die machen das und verkaufen das und die Leute kaufen es. Und das ist ja dann das Verheerende auch irgendwo durch. Also die Leute kaufen das und wenn sie es irgendwie lesen sehen, ja.
Aber gut.
Ja, ob es Literatur ist, das finde ich, das soll man 20 Jahre später beurteilen.
Ja, und vor allem, also du musst ja beim Lesen nicht überlegen, ist das Pop-Literatur oder der ganze Zusammenhang, sondern du hast das Buch und das Buch muss für sich allein stehen und du prüfst wirklich, wie es für dich ist. Oder der hat ja auch den Stuhl gehabt, der hat auch nicht, denke ich, tue ich mal Char Pop-Literatur entpacken oder so. Also, wie das schlussendlich ist eingeteilt worden, ist auch erst im Nachhinein, oder? Also, von dort her ist das für mich, die Frage ist ja dann erst nachher gestellt, oder? Zuerst ist einmal das Buch und die Wirkung und, irgendwie hat das Bestand, lege das weg und schlafe ein, fällt das gerade auf das Altpapier, oder ist das wirklich, und eben. Ist das Entertainment.
Ja, was halt einfach erstaunt ist, dass normalerweise, wenn jemand etwas autobiografisches, also wirklich so eine absolut autobiografische Erzählung schreibt, dass man dann erwartet, er hat etwas zu erzählen. Und der Benjamin von Stuckrabare lässt uns einfach teilhaben daran, wie er sind morgen wieder rauskommt, damit er möglichst dünn aussieht für das Fötterli am nächsten Tag. Und das ist halt einfach die Intimität, die er oben angesprochen hat. Also das halt.
Aber kann das nicht sein, dass das definitiv halt schlussendlich ein Thema sind von dieser Zeit? Also,
komm hör doch auf.
Also, Bulimie ist definitiv ein Thema von unserer Zeit.
Ja, klar.
Also.
Aber es ist einfach, ja.
Also, jetzt ist es eine Idee von.
Mich interessiert es einfach nicht.
Es ist nicht schmunzeln.
Es hat fast, ich habe etwa viermal geschmunzelt während dem Buch.
Ich habe so die ganze Lektüre so säuerlich drin.
Ja, und gefunden, nein, wie lange geht es noch? Oh shit, es sind 100 Seiten. Nein, es ist wirklich, ich habe gefunden, es ist eine rechte Gefahr.
Aber jetzt so aus einer Distanz, also du musst dich ja nicht gerade identifizieren mit dem Stück Rotare, aber hast du das Gefühl, es ist ein Zeugnis von den 90er Jahren, oder er hat nicht einmal das richtig getroffen?
Ich denke, die 90er Jahre hat jeder wieder ein bisschen anders wahrgenommen und im Nachhinein darüber reden. Ich meine, er hat das in den 90er geschrieben, Ende 90er. Wir sind jetzt doch fast 10 Jahre später und können wirklich aus einer anderen Optik schauen. Das ist natürlich noch heikel. Also klar, in dem ganzen Buch wird viel gekotzt und viel gekokst und viel extrem oberflächlich umgezappt. Und ich habe das Gefühl, ich hätte die 90er zum Teil, aber zum grossen Teil anders erlebt. Aber ich schreibe kein Buch darüber.
Und spannender ist ja natürlich, wie das ist aufgenommen worden und dass das dann so provozierend ist und so subversiv ist, oder hat einen gewissen Zeitgeist gebraucht. Das finde ich hingegen wieder etwas sehr Interessantes, oder? Und dass die Leute, die ähnlich geschrieben haben, dass das eben nachher eine literarische, wieder aufgewebt, die Pop-Art und dass man mit dem Stil, mit dieser Ziellosigkeit und dem Teilhaben an dem Medienzyklus auf gleichzeitig total kritisch zu sein, dass man das halt provozieren kann, oder?
Ich finde das eine spannende Frage, wie kritisch ist der Autor jetzt wirklich mit dem Medienzirkus und wie viel ist alles Karikatur oder nicht? Also, da bin ich immer so auf der Kippe gewesen, schnallt er eigentlich, was er da macht, oder schnallt er es nicht? Das habe ich irgendwie nicht herausgefunden im Buch.
Da möchte ich nachher nochmal gerne zurückkommen, ist Kritik, die er formuliert, glaubwürdig. Mich würde noch wundern, er ist ja dann 2004, hat den Dokumentarfilm gegeben, den du angesprochen hast, wo er zeigt, auf Drogenentzug. Also ein riesen Medienrauschen und der Typ, vor allem auch in den Boulevardblättern. Jetzt ist meine provokative Frage, braucht das Buch einfach die Aufmerksamkeit vom Stuckrabare in den Medien, sonst wäre das gar nicht interessant. Oder lebt das Buch einfach nochmal vom geschriebenen Wort an sich, ohne dass man schauen, was ist in dieser Zeit gelaufen?
Ich glaube, das läuft überhaupt nicht vom geschriebenen Wort an sich. Ich glaube, das ist ein Teil von seiner Gesamtinszenierung. Das ist wie eine riesige Kampagne, wo er selber als schillernde Figur plus noch von ihm aus seiner Sicht mit seinen Wort formulierten Büchern, das ergänzt sich, inklusive Foti und Film und Reportage und alles. Ich denke, das gehört wirklich zusammen.
Aber du hast denn relevante Themen ansprechen, die man kann sagen, ist für einen grossen Teil von der Gesellschaft interessant.
Das ist ja nicht sein Anspruch. Er hat einfach gesagt, sein Versprechen ist ja, die Leute zu unterhalten, oder? Und das ist, also ich bin sehr unterhalten worden und das ist sehr schmissig und sehr griffig und frech. Gleichzeitig hat es ganz viele so Insider-Witze, es kommen dann jene Promis vor, oder? Man hat das Gefühl, man würde einiges nicht verstehen, man hat das Gefühl, wir müssen nicht alles verstehen, weil diese Sachen sind jetzt wirklich ein bisschen dämlich, oder? Aber also es ist halt einfach unterhaltend und so die Leute das Beiseichen und Sachen unterschieben und zu Maul legen und die Karikaturen, das ist halt, also mir hat wirklich, ich konnte mir gut vorstellen, dass der Harald Schmidt schreibt, oder? Müsste doch so vorkommen, oder? Eben irgendwie jede Seite mindestens 5 Lacher, oder? Ja, manchmal im Hintergrund schon fast wieder die Lacher gehört, oder? Das macht aber auch ein bisschen beliebig, oder?
Ich habe viele Sachen auch nicht verstanden, vielleicht schaue ich echt zu wenig deutsches Privatfernsehen. Müsste viel mehr deutsches Privatfernsehen schauen, dann würde ich vielleicht noch viel mehr Pointen verstehen von dem Buch. Ich finde die Sprache so spannend, wieso jetzt die Stars werden, wieso wird man dann bekannt? Also ich finde zum Beispiel, das Beispiel von Big Brother finde ich auch so wahnsinnig abstrakt, dass Leute in einem Container auf einmal Stars werden, nur weil sie irgendwie dort in dem Container sitzen. Es braucht eigentlich nur den Medienrummel dazu und schon wird man einfach bekannt und wird überall eingeladen und wird sich ein Küppchen trinken an diesen lustigen Anlässen. Aber irgendetwas wirklich geleistet zu haben, das ist eigentlich nicht... Das ist ein
Tagfliege. Also ich meine, er ist ein intelligenter Typ, er war Journalist, er hat auch Musik produziert, also und. Er ist ein guter Entertainer, er ist ein witziger
Typ.
Er hat Sexappeal. Hey, also bitte.
Also, man muss ja sagen, das
Buch, das ist eine Unterhaltungsmaschine, oder?
Ja, Sexappeal ist ja nicht irgendeine Qualität, die man leistet. Das
mit allen dem, mit dem
Mischen. Ist einfach ein Abziehbildchen. Ist ja ein Abziehbildchen.
Also, ich würde jetzt mal sagen, der Stuttgart Barre hat im 93 angefangen zu schreiben, das habe ich so im Internet gelesen. Er hat für die ARD gearbeitet, er hat zum Beispiel für Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet, also anscheinend kann der Typ Schreiber schon schwer von den Redaktionen nicht angestellt worden. Ich schlage vor, eine kurze Verschnaufpause mit Wieser und dann gehen wir zu der Medienkritik. Gut, Popliteratur hat sich ja immer als kritische Stimme zu den ganzen Medien- und Kulturszene hinzugezogen gefühlt. Jetzt Stuttgart Barre gar nicht mal davon aus, dass der am Mitschwimmen ist. Das ist meine Frage. Wie glaubwürdig, Simon, ist Kritik am Kulturbetrieb, so wie er es jetzt macht, der Stuttgart Barre, wenn man selber davon profitiert und abhängig ist?
Ja, also ich finde es sehr glaubwürdig, oder? Nein, ich weiß es nicht, aber es ist einfach, es hat sicher recht viel Wahrheitsgehalt, oder man kann es sicher so kritisch auch sehen, oder? Das hat einfach, gibt es sehr viel Künstler, da gibt es sehr viel, was zurechtgebogen wird, da gibt es sehr viel Oberfläche, sehr viel Glanz, oder? Und, aber mir macht das jetzt nichts, einen im Narrenkostüm, wo gleichzeitig, also wie der Narr vom König der Lohn bezieht, mir macht das jetzt nichts, dass er dort einen ein bisschen auf dem Kulturbetrieb ein bisschen rumtrampelt. Ich meine, das ist schon eine riesen Maschine, oder? Und eine riesen Macht. Und irgendwo sind wir da alle in der Medienwelt, sind wir auch verfallen und gehen auch dem Glanz. Das hat er für uns auch fast noch auf einen Leim. Und ich glaube, es ist gut, uns das immer wieder zu sagen, dass einfach da sehr viel zurechtgebogen wird, und dass es zum Teil auch recht einseitig ist, weil, also ich nehme viel immer verbare Münzen, oder? Und muss man erst im Nachhinein denke ich wieder, wenn ich das irgendwie etwas gelesen habe, so, oh, bin ich dann unkritisch gewesen, oder so. Oder wenn ich etwas im Fernsehen sehe, dann denke ich, also denke ich oft, dass das wirklich so passiert ist, oder? Dabei, dass da alles gemogelt wird und retuschiert wird, Jesus Gott. Also wir haben ja da eine Medienfrau am Tisch.
Ja, ich denke aber, es ist ein Unterschied, wie er sich gegenüber den Medien stellt und verhaltet. Dort sucht er ja das Rampenlicht wie nur etwas. Und ist tot traurig, dass man ihn nicht mehr für eine Fernsehshow haben will. Und total selbstverliebt schaut er seine Plakate an und liest nach, was man über ihn schreibt und wie das Interview gelaufen ist. Und wie er dann, die andere Seite, wo ich viel verwerflicher finde, ist die Arroganz, die er gegenüber seinem Publikum an den Tag legt. Und zwar egal, ob das intelligente Buchhändlerinnen sind oder die Leute, die mit der Thermoskanne in die Buchhandlung kommen oder die gar nicht zulassen, sondern so etwas anderes denken, Journalisten, die nur eine Zusammenfassung von seinem Buch gelesen haben. Also alle kommen da unter die Räder von ihm, er weiß es besser und er macht sich wirklich auf eine sehr arrogante Art und Weise lustiger bei denen, die Seine Bücher kaufen.
Genau, auf sein Ego können wir gerne noch sprechen nachher.
Ich glaube, es ist auch gesunde Hand. Teilweise vielleicht auch sogar eine gesunde Haltung in dem Betrieb, in dem Medienkulturbetrieb, vielleicht dann so eine Arroganz oder so eine Schutzhülle, um sich umzutragen. Ich glaube, das hat jeder von denen Leuten, die in so einem Betrieb arbeiten. Wir sind schon aus, dass durch den Kopf, und ich kann jetzt so zugelassen, eben so Einschaltquoten, Medien. Aber wir sind eigentlich auch, wir machen ja auch Radio, in dem Sinn, oder? So, einfach nochmal eine Meta-Ebene weiter oben. Also, wir nehmen das, können jetzt da eigentlich uns auch nicht so wieder draus rausnehmen.
Nein, wir nehmen unseren Lebensunterhalt nicht mit dem Radio Lora.
Nein, natürlich nicht.
Wir machen eine riesen Show jetzt. Und gehen dann das Geld verbrassen und tun dann über diese Hörer, über unsere Zuhörerinnen lässt. Also,
Ja.
Wir reden nicht schlecht über euch, die uns zuhören. Klar ist.
Aber auch so, wir sind auch selber ein Teil davon. Und es geht wirklich, also es ist irgendwie in diesen modernen Privatradios, Privatfernsehen, geht es natürlich einfach wirklich um die Einschaltquote, ob jetzt etwas, wie lange das funktioniert und lebt und wenn man es wieder abschüsst. Also das ist der einzige Punkt, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und dann muss man einfach unterhalten und schnell sein und irgendwie etwas Intelligenz am Fernsehen zu bringen, das ist für die Quote das Schlimmste, was man bringen kann, oder?
Habt ihr denn das Gefühl, dass die Kritik an den Medienbetrieb tief geht?
Ja, sie zeigt schon noch so Sens oder andere, aber es tut vor allem auch Typen karikieren. Und das eben das Witzige ist, dass dir Angst, als du zum Beispiel einfach anders gelesen hast, oder? Er ist auf seine Art auch sehr ironisch, oder er zeigt von sich ein Bild, ein total unvorteilhaftes Bild, oder? Und er ist genug intelligent, für das ihm das bewusst ist, oder? Also er ist furchtbar eitel, er ist total unsicher, er ist völlig schnell zum Konzept zu bringen, eine Essstörung und das könnte er alles so sagen, aber irgendwie für mich eben noch so auf eine sympathische Art, dass ich das ihm nachher verzeihe, dass er dann da alle anzeigt. Und für mich ist es eben noch so, er tut schon eher die satten, reichen, mächtigen anzeigen und nicht, er macht nicht irgendwie über wirklich die Schwachen lustig, oder? Dass man das Gefühl hat, also so schön ist eben politisch total unkorrekt. Das ist sicher so extrem in diesen 90 Grad provoziert. Er ist völlig unkorrekt.
Er macht sich auch überschwachen und die unbildeten, einfachen...
Gästehaus, wo Scorpions immer absteigen.
Aber über
den Mief, über den bürgerlichen Mief, das ist ein Ding, welches, das ist so ein bürgerlicher, riesen Mief. Oder da kann man es doch auch mal lustig machen.
Ja, unbedingt.
Eben.
Also lachen wir auch zusammen drüber.
Aber was für Schwache macht das dann noch lustig?
Ja, über
also Buchhändlerinnen,
John Irving Leser, über
über die darf man sich lustig machen. Was macht das noch lustig?
Lehrer?
Über die darf man sich auch lustig machen.
Das ist eine gute Idee.
Fangs an der Schule?
Er macht sich über alle lustig.
Aber jetzt nochmal die Medienkritik. Wo ist er denn glaubwürdig, wo er etwas kritisiert? Und wo ist er lächerlich? Kann man sagen, dass er in einem gewissen Bereich durchaus seine Kompetenzen hat und auch gut geschrieben hat? Oder kann man sagen, in einem anderen Bereich ist er total lächerlich gewesen?
Also es gibt gerade den Ton von den Interviewer und so der Tag geht gerade sehr gut wieder, oder Eva?
Ja, das ist so. Da.
Ist das auch so eine Journalistin mit so
doofen
Radiofragen?
Ich darf nur zu Politiker. Nein.
Kann man auch belästigen.
Ja, die wissen aber auch, wie sie reden und die tun sich genauso in Szene setzen. Nein, ich glaube, am überzeugendsten ist er das, wo er so seine Szenen nach Aufmerksamkeit beschreibt. Weil du hast vorher gesagt, ja, aber der tut sich doch da und tut da seine schwachen Seiten aufzeigen. Ich meine, das ist so kalkuliert, so bewusst inszeniert, dass er da seine Bulimie und am allerschlimmsten ist ja, wenn er noch beschreibt, wie die Drogen auf ihn wirken. Das ist wirklich so peinlich, nichts anderes, dass man einfach sagt, ja und jetzt?
Das animiert er mal, oder nicht?
Ja, nein, du findest einfach, ja, so arme Kerl. Was musst jetzt du irgendwie das aufschreiben?
Also das Gejammer, das ist das Gejammer.
Ja, furchtbar. Und extrem teenymäßig.
Ja, aber meine, es ist ein pubertärer Humor. Also das ist auch so. Ich meine, und ich kann über viele Sachen dort auch extrem können lachen. Sie sind nicht so. Also weißt, Kritik übt Kritik. Es ist kein inhaltlich tiefschürfende Kritik am Medienbetrieb. Das ist es nicht. Er ist einfach ein Klon und macht sich auch so ein bisschen darüber lustig, über schaut, um was da so abgeht und ist selber ein völliger Teil davon und kommt schlussendlich seine Brötchen von der Zeit über. Also, es ist nicht, aber er ist kein Medienanalytiker, oder wie man dem auch würde sagen, er ist kein Roger Willemsen oder kein...
Gut, das ist natürlich auch nicht ein Buch für Medienanalytik, aber kann man nicht auch sagen, dass er, das ist jetzt mal eine These, dass er eigentlich ein ganz intelligenter Typ ist, sehr, sehr smart und einfach am ganzen Kuchen, wenn ich über ihn lache, den Spiegel anhebt.
Ja, und er trifft so an diesen Orten den Nerv und er kann das sehr gut wiedergeben. Oder? Also er bringt den Gestalt Willemsen, kann vielleicht das intellektueller sagen und noch belegen und so, aber er bringt Beispiele, oder? Und die sind jetzt zum Teil auch sehr komisch.
Ja, viel situationskomisch und es macht es vielleicht auch so ein bisschen menschlicher, oder? Und es macht ein bisschen zugänglicher, all die Stars, oder? Sie sind alles so eigentlich ein bisschen kaputte Typen, oder?
Das ist gerade das Stichwort für den nächsten Song.
Also,
Nirvana und nochmal Pause. Gut, das Live-Album, heute das Buch, das wir vorstellen zum Diskutieren, zum Stück Rattare. Jetzt ein weiteres Thema wäre das Ego von unserem Schriftsteller. Haben wir ja zwei, drei Mal jetzt angesprochen, aber vorher noch eine Szene. Show Nummer 8, also die 8. Lesung, findet in der Gesamtschule statt. Ich habe es in der Zusammenfassung kurz gesagt. Und dann tut er sich ja mit einer Horde Teenager verlustigen. Das ist ja wirklich einerseits amüsant, wenn er sich da in diesen Kinderzimmer umtreibt, von diesen heranwachsenden Teenagern, hat aber aufgrund vom Alter von einem Stück Rappare etwas Komisches. Was meinst du, Simon?
Ja, ich muss sagen, es ist die ganze Abstecher, die Provinz. Und die Begegnung mit dem Lehrer. Mit einem so richtig können vorstellen, du so, mit so zwei Strich zeichnet er den. Und einer, der so ein bisschen auf Jugendlich macht, einer, der immer auch so ein paar lässige Ausdrücke getroffen hat, der einfach ganz, einfach knapp so am Ton, am richtigen, am Jugendlichen sein vorbeischrammen. Und dann hat er dort die Lässig, geht er mit welchen Punks kiffen und Bier trinken. Und diese Szene habe ich sehr lustig gefunden, wo er mit den, die beiden Girls hat dann in eins von diesen beiden Pub fahren dort vor Ort und die können nachher entführen. Aber das Ganze ist so herzig und es ist auch total nicht irgendwie, es ist dann an die Wäsche wird oder so und wie sich die Mädchen die aufdonnern, wenn er nachher dort heimkommt und die Mami will nachher immer stören und will Salzgebäck bringen und will irgendwie die Kontrolle haben und will sie hindern zu gehen, das ist total herzig. Also allgemein, also so, das Thema Sex ist recht ausgeklammert und das ist extrem auch korrekt, also wert. Ist nie irgendwie, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt würde sich an denen irgendwie vergehen oder so, das ist eher umgekehrt, oder?
Eva, stell dir mal vor, du bist 15 Jahre jünger, hättest du Benjamin auch bei dir zu Oberlumkofen ins Kinderzimmer reingelassen.
Sorry, ich habe die nächste Frage haben.
Nein. Findest du das auch so unproblematisch, dass jemand gerade geschildert hat? Oder kann man auch sagen, wieder ist ein Teil von halt so einem gestörten Schriftstellerego?
Ja, also ich denke, die beiden Girls haben es recht lustig gehabt mit ihm. Der von dieser Seite war wahrscheinlich total in Ordnung gewesen. Ob er so glatt hat mit ihnen, weiss jetzt nicht so. Also die haben nicht gross miteinander geredet, die sind einfach so ein bisschen gehöckelt und er hat sich ein bisschen amüsiert, dass irgendwie auf der Zahnspange die Pillenpackung liegt und ja, wie das halt ausgeht. Die Beobachtung von diesem Zimmer habe ich übrigens sehr gut gefunden. Also der Wandel zwischen, entweder hat noch das Kinderbett und dafür schon die richtigen Poster oder umgekehrt, das habe ich recht gut beschrieben. Es ist eine völlig absurde Situation dort. Ich meine, aber in dem Kaff gibt es wahrscheinlich außer dem Irish Pop auch nichts, wo er hätte können. Und mit dem Sportlehrer hat er auch nicht wollen. Also
man muss ja sich überlegen, wie alt ist er denn?
24.
Also, ich meine, eigentlich ist er noch irgendwo völlig am pubertieren, jugendlich, meine, mit diesen Distanz, meine, man ist kaum irgendwie aus dem Gymi raus, das liegt noch nicht so weit weg. Also man identifiziert sich natürlich klar dort noch mit ein paar Gymnasiasten und nicht mit, mit 30, 35-jährigen Lehrern. Irgendwo. Also ist so gerade auf der Grenze. Und ich denke gerade, er ist so ein Typ, der vielleicht irgendwo das nur noch gerne hat, so dass,
die 18-Jährigen.
Nein, nicht das, aber einfach so die Lichtigkeit, die Jugendlichkeit, die nicht vergeistlicht, intellektuell, sondern einfach Seich machen.
Irgendwie. Und er hat ja noch ein epochales Hangover, also er ist mehr dort der Spielball. Also den ganzen Tag lässt er sich mehr mit sich so viel treiben, oder? Also er tut ja auch nichts, sie tun richtig gegen den Führer und er lässt es jetzt so geschehen und tut so ein bisschen passen. Und er in Disco nachher ist er auch, also der wird einfach ein bisschen umgeschubst und er tut sich glaube irgendwie, es macht er noch einen Finger versprechen oder so.
Ja, jedenfalls hängt er ja dann auch mit den Punks um und dann kommen sie ja noch Lösungsmittel in die Hände über.
Das habe ich echt krass gefunden.
Ja. Und dann wird noch Bier drüber runtergelebt und dann kommt er aber noch eine Führung über vom Schulsprecher. Eben, vom gewählten Schulsprecher. Das ist ja logisch, den macht er dann fertig. Sein Ego. Wieso? Seine Hähne ist ja zum Teil wirklich ganz gemein. Braucht er, tut er sein Ego aufpeppen, indem er andere abwertet? Also wieso tut er einen Schulsprecher abwerten? Wieso tut er eine Buchhändlerin, die ja seine Bücher verkauft und er letztendlich dann wieder Brötchen davon verdient, wieso tut er das abwerten? Ist das ein Ausdruck von einer Generation? Oder ist das einfach wirklich ein ganz gestörter Charakter?
Also ich finde, der hat ja gar den Schulsprecher nicht abgewertet. Der hat einfach auf die Bühne getreten und hat gesehen, dass der eben gerade neu gewählt ist und hat gefunden, was sind deine nächsten Programmpunkte. Und er erzählt ein bisschen und also jetzt nicht das Gefühl, dass der jetzt richtig abgewertet wird. Aber er hat natürlich schon die Tendenz, das ist klar.
Ja, ich finde, der Typ ist schon komplex. Also hallo? Der hat schon irgendwo ein Geltungskomplex, hat er ganz bestimmt. Also sonst wäre er nicht die Rampensau, wo er da vorgibt sein. Also irgendwie Bestätigung, die Suche nach der Bestätigung vom Publikum, vom Applaus, von in der Toast finden, in der Schönste zu finden, das Bedürfnis ist riesig bei dem Mann. Von dem her, riesiges Ego. Also ich würde Ego finde einen schwieriger Begriff. Grosses Geltungsbedürfnis.
Aber sein Selbstbild ist aber recht negativ. Also wenn ich nicht gewusst hätte, was er für ein riesen Showtalent ist, was er alles geleistet hat, und ich würde jetzt von dem lesen, dann würde ich denken, das ist auch ein rechter Versager und das ist auch ein recht schlechtes Buch und das ist eine recht schlechte Show. Also wie er das beschreibt, was sie nachher machen und so. Also ich habe das Gefühl, er hat eher einen Minderwertigkeitskomplex und er tut dann noch so recht, er tut dann recht ausbreiten, oder? Von mir aus gesehen. Also oder auch, dass er gut aussieht, das ist jetzt hier, steht hier in ihnen, oder irgendwie, dass er jetzt Erfolg hätte bei Frauen.
Ja, es hat ein Bild auf dem Cover, also.
Ja, es hat ein Bild auf dem Cover, okay. Das
größte Bild nicht. Nein, ich glaube, er ist einer, der ganz, ganz, ganz stark nur kann existieren über das Feedback, ständig dauernde Feedback von anderen. Und man sieht das auch sehr schön in seiner Tournee da. Das ist nach dem 8. Tag, ist ein Day off, da hat er eine Pause. Und der Pausentag, da weiss er wahrscheinlich nicht, wie er den um die Ecke bringen soll. Das Schlimmste vom Schlimmen, es läuft nichts, keine Show wartet auf ihn. Er wird nie nicht abgeholt, kein Veranstalter und schon gar keine Bücher signieren am Schluss von der Sendung. Er ist total aufgeschmissen und das Gleiche wiederholt sich dann nochmal nach der Lesereien allein zurück, total das Loch. Und völlig, völlig vergessen und haltet fast nicht aus, dass kein Fernsehen anläutet, dass keine Zeitung anläutet, dass es nichts zu tun gibt für ihn. Ich glaube, er ist so derart abhängig davon, an ihn auf andere wirkt, dass er muss an seinem Selbstbild, das er nach Hause transportiert, das ist eine permanente Selbsterfindung, damit es dann so überkommt, inklusive der Traumfigur und dem Hemd, das dann am besten passt, am vorteilhaftesten ausgeht auf dem Fötterchen. Und darum sind alle anderen Mittel zum Zweck. Es geht um ihn, immer nur.
Das sehe ich auch so.
Also das ist, ja, also das habe ich auch so ein bisschen beängstigend gefunden, so in dem Buch ist ja, das ist ja gar keine richtige Beziehung, außer jetzt da mit seinem Fuchsenkollegen, auch Pop-Literat. Da stimmt Chemie anscheinend, aber sonst, also wie dann eine Journalistin gesagt hat nach dem verkoksten Abend, aber sonst,
Gut, wir gehen ja davon aus, dass das nicht unbedingt hundertprozentig autobiografisch ist. Der hat ja auch ein normales Leben geführt, ist ja nicht ganz abgestürzt, hat Beziehungen gehabt, hat Jobs gehabt, ist ja auch nicht ganz unzuverlässig gewesen. Er hat wahrscheinlich auch brutal jetzt übertrieben in seiner Beschreibung.
Ja, ja.
Aber doch wissen wir ja, wenn man jetzt ein bisschen in den Medien so seine Geschichte verfolgt hat, er macht ja alles, er zieht sich ja aus bis aufs Letzte, um einen Lebensentzug vom ganzen Kulturtreiben zum den Liebesentzug überzukommen. Also zum den Liebesentzug oder zum die Aufmerksamkeit vom Kulturtrieb überzukommen. Und das ist ja wirklich ein komischer Charakter, wenn man als Schriftsteller so muss in die Öffentlichkeit gehen und sich beim Kopf filmen lassen. Eigentlich eine Story, wo ich ja dann ist ja noch lustig, also als Klammergeschichte, wo sich dann andere auch fängt über ihn lustig gemacht hat und er dann mit juristischen Schritt da droht hat.
Vielleicht ist das mal ein spannender Ansatz, dass halt Literatur halt zum ersten Mal zu so etwas wird, wo so Entertainment wird oder versucht Entertainment zu sein. Literatur ist ja eigentlich etwas, wo bei uns daheim auf dem Sofa passiert. So, eigentlich bei mir meistens dann auf dem Sofa und in meinem Kopf. Und ich dann eigentlich nicht jemanden brauche, wo man es lässig präsentiert.
Ja, da bin ich
schon immer an die Öffentlichkeit treten und haben politische Ämter genommen, haben sich eingemischt.
Aber zum Beispiel, wenn man Musik anschaut, dann ist es ganz klar etwas, was auf der Bühne gehört.
Ja, aber
ich finde Literaturlesung, finde ich eigentlich, ja, das ist so ein Nebenprodukt von Literatur, aber es ist nicht unbedingt eigentlich das Haupt. Also ich glaube, beim Stuttgart Barren ist, dass auf der Bühne steht, nehme ich da wie ein Hauptprodukt war schlussendlich.
Und ja, nicht
reine Selbstzweck für die Lesung und nicht für das, dass ich es nachher in der Hand habe. Das ist dann halt der Geld.
Aber trotzdem ist der ganze Cocktail noch spannend. Wir wissen nicht, was ist jetzt Fiktion, was ist nicht, was ist authentisch, was nicht. Und darum finde ich das auch noch interessant, oder? Sich gleichzeitig total zu öffnen, gleichzeitig lustig zu machen, im Ungewissen, aber was stimmt jetzt, was nicht?
Also ich bin ganz deiner Meinung, Robert. Also, ich glaube, Literatur ist schon immer Unterhaltung und Entertainment, aber dass so stark ein Schriftsteller mit seinem Ego im Vordergrund gestanden ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Zeiterscheinung, wo das Buch eben gerade eigentlich relativ schön auch aufzeigt und beschreibt.
Ich denke, es ist von der Art und Weise her weit weg von Büchern, wie sie im klassischen herkömmlichen Sinn geschrieben werden. Das ist viel näher. Am Anfang haben wir das Wort Zappen und Fernsehturm gebraucht. Es ist näher am Fernsehen und es ist näher am Computer, am Internet, an einer Homepage, an einem Blog. Es ist auch von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, sehr schnell, sehr, sehr kurze Sätze zum Teil, Gedankensprünge, sondergleichen. Und immer rund um seine Figur. Man kann sich immer wie vorstellen, es hätte noch ein Foto eingeblendet oder es kommt noch eine Filmsequenz.
So ein Videoclip, schnell geschnitten.
Man kann oben links noch klicken, man kann unten rechts etwas anschauen. So, in der, ich denke, so wirkt es und so will es auch wirken. Das ist unsere Zeit.
Gut, noch ein kurzer Song. Oder wenn wir gerade mit der Schlussrunde. Dann machen wir die Schlussrunde, Simon.
Ja, lesen Sie das Buch und dann treffen wir uns und dann tun wir da, wir hätten gerne noch über einzelne Szenen diese besprochen und mit denen gemeinsam zu einem Bierli herzlich gelacht. In vielen Seiten. Hört nicht auf die Eva.
Eva,
ich muss gerade nicht
viel sagen.
Es gibt niemanden mal, den ich wirklich gerne habe und mag. Aber, ja.
Also du kannst das Buch gar niemandem in keiner Situation unter keiner Umständen empfehlen.
Mal, es gibt ich habe schon in meinem Hinterkopf zwei, drei so egomanisch selbstherrlich selbstverliebte Leute, die ich durchaus könnte das Buch in die Hand drücken, aber wahrscheinlich würden die das nicht den Finger zeigen oder den Schlag mit dem Zaunfall nicht verstehen.
Hast du denn das Gefühl, dass man das Buch in 10 Jahren noch liest?
Ich befürchte es. Aber nur wegen dem Namen. Wenn der immer noch in den Medien ist, dann schon. Sonst nicht.
Es ist ja noch interessant, was er würde in 10 Jahren in den Medien dann überhaupt machen, oder?
Sehen.
Ich glaube, es ist nicht unbedingt sein stärkstes Buch. Also, ich würde sogar eher sagen, es ist eines von seinen schwächsten Büchern. Was ich eben auch so ein bisschen geschaut und gesehen habe, ich würde es so nicht weiterempfehlen. Ich finde es hat mir ein bisschen zu viel, also wenn man so auf ein Drittel von diesen Seiten würde kürzen, könnte man es vielleicht noch weiterempfehlen, aber sonst, ja, nein. Würde ich es nicht weiterempfehlen. Nicht weil das Thema, das wir heute Abend besprochen haben, die ganze Mediengeschichte, nicht, dass das interessant wäre. Es gibt auch nicht viel her. Also es ist nicht das Buch, das ich jemals wieder führen nehme oder mir irgendeine Gedanken darüber mache. Wenn ich das nicht in einer Vierrunde jetzt besprochen hätte, hätte ich da auch mir keine Gedanken mehr darüber gemacht. Von dem her, nein, nicht weiter empfehlen.
Nicht weiter zu empfehlen. Ich muss jetzt noch zu der Verteidigung.
Hättest du es vorgeschlagen, wenn du gewusst hättest?
Also,
das kennt hättest.
Nochmal kurz etwas anderes. Ich hatte gerade meine Gedanken an einem anderen Ort gehabt. Man muss zu seiner Verteidigung sagen, dass auch die Literaturkritiker gesagt haben, dass vielleicht die Romanform nicht die beste Form ist vom Stück Rapare. Also, er ist vor allem auch durch Artikel, Kolumnen, mehr so durch die kleinen. Er wird immer viel mit dem Max Gold verglichen. So Kurzgeschichten ist er vor allem, bissigen Analyse ist er bekannt worden. Und ich würde sagen, sicher, Stück Rapare, aber in der Auswahl vielleicht ein bisschen sich mehr Zeit lassen und etwas anderes zu lesen. Gut, wir sehen uns im Monat wieder. Ciao, sagen das Quartett vom Radio Lora, vom Leseohr.